Damit begrüße ich am Telefon den Philosophen Klaus-Jürgen Grün. Guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Becker.
Herr Grün, nehmen wir Folgendes als Versuchsanordnung. Wenn es Ihnen gelingt, jetzt an diesem immer noch frühen Sonntagmorgen, wo die meisten von uns noch in geistiger Schlaffheit dahindämmern, zu erklären, weshalb wir jetzt und hier Philosophie brauchen, dann hätten wir so eine Art TÜV-Siegel. Dann könnten wir glauben, dass der Mensch tatsächlich ohne Philosophie nicht sein kann.
Ja, es wird nicht ganz leicht, denn der Mensch kann durchaus ohne Philosophie sein, aber er kann sehr viel besser sein, wenn er sich mit Philosophie auseinandersetzt. Die Philosophie ist die Art und Weise, wie wir verstehen, richtig zu denken. Unser Denken macht Fehler, weil wir von Natur aus eben nicht zum Denken geboren sind. Unser Denken besteht wesentlich aus der Anwendung von Regeln, die wir gewonnen haben aus dem Umgang mit der Welt. Wenn wir hier Fehler machen, wird unsere Orientierung in der Welt auch falsch. Die größten Fehler entstehen dadurch, dass unser Denken eben auch an falsches Wissen gebunden ist. Es extrapoliert aus dem Erlebnis, wenn ich dies tue, dann passiert jenes. Auch die Frage, was war am Anfang der Welt, was geschieht am Ende aller Zeiten. Manchmal klingen die Sätze ähnlich, aber sie drücken sehr Verschiedenes aus. Und die richtige Anwendung der Regel bedeutet, dass wir aus unserer Sprache auch keine falschen Schlüsse ziehen, dass wir immun werden gegen bestimmte Ideologien, die uns etwas als wahr anbieten wollen, was wir durch die Fähigkeit selbst zu prüfen als falsch entlarven können.
Und nun haben Sie uns sozusagen unter der Hand schon sehr viel mehr und sehr viel anderes an philosophischer Deutung geliefert, als man üblicherweise unter dem Stichwort Was ist Philosophie zu hören bekommt.
Das kann durchaus sein. In der Philosophie gibt es natürlich verschiedene Ansprüche. Vieles, was in der Philosophie gelehrt wird, ist eigentlich Religion. Die Philosophie ist streckenweise die Erbin der Religionen, in denen sie ein sinnstiftendes Wissen verkaufen möchte. Ich selber halte das für falsch. Wir haben in der Philosophie eine Methode, mit der wir auch Falsches von richtigem Wissen unterscheiden können, insbesondere in der Frage auch der Ethik. Was bedeutet es eigentlich, wenn wir derzeit mehr und mehr durch Ethik versucht werden, zum Handeln zu bewegen? Wir sollen also eine Klimakatastrophe vermeiden. Wir sollen Manager moralisch konditionieren, damit sie keine Fehler mehr machen. Ist das überhaupt möglich, dass wir durch Ethik die Welt verändern? Und in welcher Weise ist Ethik eigentlich ein Machtanspruch? Der Anspruch, Macht auszuüben in der Hand derjenigen, die sonst über keine Macht verfügen. Die Art und Weise, wie wir philosophisch uns mit Ideologie beschäftigen, führt dazu, dass uns bislang Selbstverständliches unselbstverständlich werden kann.
Nun führen wir ja das Gespräch vor dem Hintergrund des Welttages der Philosophie, der auf den Donnerstag dieser Woche festgesetzt wurde. Und da liegt es ja doch nahe, an diese anderen Tage zu denken, die zum Beispiel aussterbenden Vogelarten oder kaum mehr gesehenen Ackerpflanzen gelten. Also ist die Philosophie bedroht und wenn ja, wer bedroht sie denn? Die Philosophen selbst?
Ja, also ich selber sehe die akademische Philosophie stark in Bedrängnis. Sie versucht ein elitäres Wissen zu erzeugen. Sie möchte eigentlich nur Philosophieprofessoren ausbilden. Wenn wir schauen, also wie Studiengänge der Philosophie aufgebaut sind, sind die vielen Menschen, die Philosophie studieren, um etwas zu verstehen in der Welt, um in ihrem Beruf besser zu werden, überhaupt nicht definiert. So entwickelt sich in der Philosophie eine Sprache, die nur ausgewählte Experten in der Lage sind zu verstehen und selbst zu sprechen. Und eine solche esoterische Denkweise ist natürlich zum Scheitern verurteilt, vor allem wenn man den Anspruch hat, dass der Rest der Welt das alles bezahlen soll. Die akademische Philosophie hat sich heute eben zurückgezogen in den berühmten Elfenbeinturm. Kaum einer versteht sie mehr. Sie sind auch nicht daran interessiert, Lebenshilfe, Denkhilfe für andere bereitzustellen. Und Sie müssen damit rechnen, dass die Legitimationsfrage lauter gestellt wird.
Was es dabei aber ja durchaus zu registrieren gibt, ist, dass sich so eine Küchen- oder Hobbyphilosophiererei durchaus einiger Beliebtheit erfreut. Denken wir an Bücher wie Sophies Welt, was unsere heranwachsenden Kinder viel besser kapiert haben als wir selbst. Oder nehmen wir Prechtels Wer sind wir und wenn ja, wie viele? Also das geht schon so ein bisschen herumphilosophieren als eine andere Form des Gehirnjoggings. Das ist doch sehr beliebt und gar nicht akademisch, aber das hat vielleicht nichts mehr mit Philosophie zu tun.
Ja, also erstens mal, die akademische Welt hätte zum Beispiel sich auch einmischen können in diese Art Hobbyphilosophie, hätte sie dadurch auch qualitativ verändern können, hat sie nicht getan. Es gibt ein Interesse der Menschen an Philosophie, weil sie eine Freude daran haben, wenn sie auch ausgesprochen haben, was sie erlebt haben und was wahr ist und wie man das tut. Und statt dieses Interesse auch zu bedienen, zieht sich meines Erachtens akademische Philosophie zurück und überlässt diese Leute sich selbst, dann eben auch oftmals Autoren, deren Redlichkeit erstmal neu festzustellen wäre bei den Büchern, die sie schreiben, zu denen die beiden von Ihnen genannten sicher nicht gehören.
Nun haben Sie eben selber so viel an philosophischen Grundgerüst geschreddert. Ich erinnere mich an die eine Frage, die Sie stellten. In welcher Weise ist Ethik ein legitimes Mittel, ein legitimes Machtinstrument? Wenn Sie nun so fleißig Grundgerüst schreddern, gehören Sie da nicht selber zu einem derjenigen, die ja dann doch die Philosophie immer schwieriger verständlich machen?
Ich hoffe, ich gehöre nicht dazu, da ich gerade meine Reden verständlich gestalten möchte und aus den Erlebnissen der Menschen im Alltag entwickeln möchte. Ich schreibe nicht für akademische Philosophen, sondern ich schreibe für die Menschen, die ein Interesse an Philosophie haben, weil sie im Alltag nutzen wollen. Und dazu gehört auch die Frage, wie gehen wir richtig mit dem Anspruch, gut sein zu wollen, um? Was macht ein Mensch, der von anderen sagt, du sollst dies und jenes tun? Mit welchem Recht darf er das?
Beantworte die Frage. Mit welchem Recht darf er das?
Ja, er muss sich natürlich erstmal fragen, ob er damit eigene Interessen versteckt. Wenn ich also von anderen Menschen sage, man macht das nicht, kann es durchaus sein, dass ich nur das eigene Interesse habe, dass dies nicht geschehe und ich es so formuliere, als gäbe es eine allgemeine Pflicht, dies zu vermeiden. Wenn ich beispielsweise an Friedrich Dürrenmatts Besuch der alten Dame denke, die Frau kommt nach Güllen und sagt, ich will Gerechtigkeit. Jeder weiß, dass sie Rache will. Aber solche Worte wie Gerechtigkeit können auf zauberhafte Weise üble Charaktereigenschaften wie Rachsüchtigkeit zum Verschwinden bringen.
Nun haben Sie ja, Professor Grün, einige Erfahrungen beim pädagogischen Heranführen an die Philosophie. Sie leiten ein philosophisches Kolleg für Führungskräfte. Wie viel Interesse gibt es in den Führungsetagen unserer Wirtschaft an philosophischen Themen? Und wenn es dieses Interesse gibt, dann mit welchen Schwerpunkten?
Ja, es gibt das Interesse. Ich staune, wie stark es ist. Die Schwerpunkte liegen in der Frage strategischen Denkens, sinnvollen Sprechens, eine unverbrauchte Sprache verwenden, um überzeugend zu sein. Und dann an ganz großer Stelle natürlich Ethik. Viele wollen einen Ethikkodex in ihrem Unternehmen aufbauen. Was ist da eigentlich zu tun? Schreibt man da gut klingende Dinge aus einem Buch ab oder versucht man die Gefahren, die in einem Unternehmen herrschen, die Versuchungen, die Mitarbeiter und Führungskräfte haben, einzugrenzen, um Schäden zu vermeiden?
Wie nutzwertig muss denn die Philosophie sein? Das, was Sie jetzt schilderten, hat ja gewisse Nutzwertigkeitsaspekte. Aber ist die Nutzwertigkeit nicht geradezu der natürliche Feind der Philosophie?
Ja, das ist eine der großen Fragen. Es gibt Menschen, die sagen, Philosophie darf nicht nützlich sein. Ich verstehe nicht, was diese Menschen damit meinen. Das große Problem, das wir heute haben, ist, dass wir nur Dinge tun können. Das heißt, dass wir wissen, wir können nur Dinge tun, von denen wir uns erwarten, dass sie uns glücklich machen. Dass wir das Erlebnis haben, es ist mir geglückt, etwas zu tun, bei dem ich nicht die Freude habe, es zu machen, das werde ich gar nicht tun. Insofern ist alles, was wir tun, irgendwie an die Nützlichkeit gebunden. Es sind nur die Dinge sinnvoll getan, von denen wir das Erlebnis haben, dass sie uns glücken oder dass sie uns eine Freude machen, während wir sie verrichten. Und dazu gehört auch die Freude an der gewonnenen Einsicht.
Und jetzt doch noch einmal praktisch gefragt, was an so einem ruhigen Novembersonntag könnten wir Philosophisches tun oder denken, wenn wir jetzt nicht gerade die großen Seins- oder Sinnfragen lösen wollen? Mehr so etwas Kleines, Praktisches vielleicht, hätten Sie das?
Ja, das kleine Praktische fängt schon damit an, dass wir fragen, was lesen wir in einem Buch? Lesen wir überhaupt in einem Buch? Sprechen wir miteinander? Wir können einen Spaziergang machen und darüber sprechen, ob es denn ein angemessenes Erlebnis ist, an einem Novembertag den November zu genießen, wenn er gerade 8 oder 10 Grad Wärme hat. Eigentlich sollte er -10 Grad Kälte haben oder irgend so etwas. Also wir kommen vom Alltag, von den Fragen des Alltags, dessen, was passiert, stets in die Diskussion hinein. Warum ist es so? Mit welchem Recht dürfen wir uns dagegen stellen? Und wie verwandeln wir die Erlebnisse in eine Sprache, von der wir das Gefühl haben, in der Sprache ist das Erlebte enthalten.
Warum ist es so, wohin führt es? Es sind dann doch immer wieder die gleichen alten und ewigen Fragen, die beantwortet werden.
Ich habe nicht ganz verstanden, warum ist es in der Philosophie immer so, dass...
Nein, oder diese Fragen, die Sie eben selber aufrissen, warum ist etwas so und wohin führt es? Es sind doch immer die alten, die gleichen, ewigen Fragen.
Ja, es sind streckenweise die Sinnfragen, aber auch die Warum-Frage. Wir Menschen verbinden Ereignisse dadurch, dass wir sie in einen kausalen Zusammenhang stellen. Wir fragen, gibt es einen Grund dafür, dass es so und so ist? Und indem wir das tun, betreiben wir auch ein Stückchen Gehirnjogging. Denn wir müssen jetzt die Regeln richtig anwenden, um die Dinge so zu verknüpfen, dass eine sinnvolle Aussage daraus wird.
Vielen Dank, einen schönen Sonntag wünsche ich. Der Philosoph Klaus-Jürgen Grün war das.
Dankeschön, Rebecca, auf Wiederhören.